Der Sessionleiter sagt nichts dazu. Okay, gut, dann führe ich mich selbst ein. Ich bin Sven und ich mache jetzt einen Vortrag über Krypto-Plattformen. Und als neckischen Beititel habe ich mir sozial und dezentral gewählt, weil als jemand, der von fast Anfang an dabei war, fand ich weniger immer mehr diesen finanziellen Aspekt interessant, sondern mehr diesen sozialen und dezentralen Anteil. Genau. Gut, dann fangen wir einfach mal an. Bisschen Werbung für mich selbst, was ich halt so mache, wo ich auf Twitter zu finden bin und wo ich auf GitHub zu finden bin. Und genau, eine kleine Vorwarnung, der Vortrag wird sehr, sehr viele Memes enthalten, weil das sozusagen Grundbestandteil der Krypto-Community war. Jedes soziale Ereignis und Ergebnis wird auf diese Art und Weise kommentiert, bewertet, offensichtliche Unzulänglichkeiten werden dargelegt und es spiegelt auch in gewisser Weise den Zynismus der Krypto-Community wider. Genau, dann fangen wir doch einfach mal an. Vorgeschichte 2007 bis 2009, Finanzkrise. Ich denke, damit weiß jeder was anzufangen. Leute haben halt angefangen, wie blöde Häuser zu kaufen, auf Kredit natürlich, auf Pump. Jeder hat zumindest eins bekommen und keiner hat so richtig die Kreditwürdigkeit, die Bonität der Gläubiger überprüft. Und die Kredite wurden als Pakete weiterveräußert von Finanzinstituten an andere Finanzinstitute und somit schaukelte sich der ganze Spaß immer weiter auf. Bis zu dem Zeitpunkt, bis mal irgendjemand angefangen hat, diese Kredite einzufordern und man festgestellt hat, dass die Leute dann doch kein Geld hatten. Tja, und dann kam es eben entsprechend zu diesen Verwerfungen, die wir alle kennen, wo wir die Folgen zum Beispiel auch in Griechenland heutzutage noch spüren. Genau. Das Schöne dabei war, dass die Banken da ganz fein raus waren. Die sagten nämlich einfach, wir sind systemrelevant. Ja, sozusagen zu groß, um pleite zu gehen. Aber trotzdem, jemand muss ja für den Schaden aufkommen. Und da waren dann im Prinzip dann die Steuerzahler ganz schnell am Werk und haben das im Prinzip dann sozusagen abgefedert, nenne ich das jetzt mal. Ja, und damit war im Prinzip die Sache schon durch. Ja, und genau, das war es eigentlich schon. Und findige Entwickler haben im Prinzip das zum Anlass genommen, weil denen das einfach mal ziemlich gehörig auf den Sack ging. Das ist die Times vom 3. Januar und dieses kleine Statement hier, Chancellor on brink of second bailout for banks, ist im ersten Block von Bitcoin sozusagen hinterlegt. Also diese kleine witzige Story dahinter, dieser Statement ist im ersten Block von Bitcoin. Genau, denn 2009 kam eben dieses Bitcoin raus. Das ist übrigens das Original-Logo von Satoshi. Und das ist das, ein Auszug oder das Abstract von dem Paper, Peer-to-Peer Electronic Cash System. Es wird auf die Finanzinstitutionen angesprochen und eigentlich als grundsätzliche Idee, das Mehrfachausgeben von Geld zu verhindern. Ist klar, wenn ich mit einem 10-Euro-Schein in den Discount gehe und dafür mir ein Brötchen kaufe, dann kann ich die 10 Euro nicht nochmal ausgeben. Ganz einfacher Gedanke. Und damit war im Prinzip auch schon das Anreizsystem geschaffen. Es geht halt um Geld. Und dann finden sich auch einige Leute, die da mitmachen. Bitcoin an sich besteht im Prinzip aus drei Ebenen. Du hast zum einen das Peer-to-Peer-Level, den Consensus-Level und eben im Prinzip diesen Use-Case. Wir fangen einfach mal an. Das Hardware, das Peer-to-Peer-Level, im Prinzip ist es wie jedes Peer-to-Peer-Netzwerk, was ihr auch vielleicht schon kennt, Nutella und so weiter. Stellt im Prinzip die Hardware und die Netzwerkverbindungen her. Das gab es bis dahin auch alles schon, das war nichts Neues. Das Neue, was dazugekommen ist, war im Prinzip auf diesem Peer-to-Peer-Netzwerk die Blockchain und der Proof of Work. Und als Anreizsystem im Prinzip dieses Electronic Cash, bei dem jeder mitmachen durfte. Gut, wieder ein Auszug aus dem Paper. Die grundsätzliche Idee ist es, halt diese Chain zu bilden. Das wurde ja auch schon im Vortrag vorher erwähnt. Und damit bildet dieses System einen Zeitstempel-Server. Also eine Sortierung von gewissen, hier nennt sich es Items, also es müssen nicht Transaktionen sein, es können Events sein, es können irgendwelche Dinge sein. Also eine zeitliche Einordnung von Dingen, die passiert sind in der Welt. Mal gucken, ob ich noch was dazu sagen wollte. Genau. Und dann gibt es immer ein großes Thema, was den Konsens angeht. Wenn euch jemand fragen sollte, was denn Konsens bei Blockchain bedeutet, ist die einzige richtige Antwort, wer darf den Block erstellen? Das ist die einzige Frage, die Konsens in diesem Thema beantwortet. Nicht, welche Transaktionen da reingehören, sondern wer darf den Block generieren. Und der, der den Block generieren darf, der kann jeden möglichen Mist da rein tun. Also zum Beispiel, wenn ihr mal 6 Stunden auf dem Block gewartet habt, weil da eben gerade niemanden bisher einer gefunden wurde, dann kann der, der den nächsten gefunden hat, einfach auch mal sagen, ich mache gar keine Transaktionen rein. Einfach nur, um zu trollen. Es geht. Genau, also darum geht's. Wer darf den nächsten Block generieren? Und wie wird jetzt bei Bitcoin dieser Konsensus quasi hergestellt? Und das ist quasi über Arbeit, klar. Proof of Work, das ist die Idee dahinter. Man kann es jetzt gut oder schlecht finden, dass man dafür irgendwas tun muss, aber die Erfahrung zeigt halt, ohne Arbeit, ohne irgendwas zu tun, geht es halt nicht. Lösungen brauchen einfach Energie. Und dieser Blockgenerierungsmechanismus wird im Prinzip als Mining bezeichnet. Das hat sicherlich schon mal jeder von euch gehört. Und ist eine Analogie zur Gewinnung von Gold aus der Erde, also schmutzige, harte Arbeit. Und damit ist Bitcoin die Analogie zum virtuellen Gold. Wieder ein Auszug aus dem Paper. Hier sieht man mal den Block noch mal ein bisschen weiter reingezoomt. Der Block hier zum Beispiel übernimmt den Hashwert von diesem Block in seinen eigenen Inhalt hinein, zusammen mit den Transaktionen und dieser Nonce, wie vor uns auch schon erklärt worden ist. Und Proof of Work besteht es darin, dass wir diese Nonce im einfachsten Fall einfach hochzählen, also von 0 bis wie hoch es halt geht. Und zu prüfen, ob der Gesamthash von dem Block einfach unter einem gewissen Schwellwert liegt, das ist alles. Das kann man parallelisieren, dass bestimmte Miner an verschiedenen Stellen anfangen. Da wird sicherlich auch einiges doppelt geprüft, das kann auch sein. Aber das ist prinzipiell gar nicht so das Problem. Wichtig ist, dass der als allererstes einen Block-Hash findet, der diese Schwelle unterschreitet, der ist quasi der glückliche Gewinner und der darf den Block generieren und alle möglichen Transaktionen und unmöglichen Transaktionen da reintun. Wenn er es getan hat, nimmt er den Block, schiebt das aufs Netzwerk, aufs Peer-to-Peer-Netzwerk und alle anderen gucken sich den Block an und verifizieren auch nochmal die Transaktionen, die da drin stehen, dass da jetzt kein Blödsinn drin steht, sowas wie Double Spending und sowas. Gut, hier auch nochmal tiefer reingegangen, weil auch vor uns das Wort Merkle-Tree gefallen ist. Innerhalb eines Blockes sieht man hier diesen Merkle-Tree, also man hat die Transaktion ganz unten und man hasht das quasi so paarweise zusammen, bis man dann diese Root hat. Und nur diese wird im Prinzip dann zusammengehasht mit den restlichen Daten. Für was ist dieser Tree hier eigentlich gut? Den braucht man eigentlich nicht, man kann die Transaktion auch einfach so reintun in den Block. Für was man das braucht, ist für Simple Payment Verification. Das heißt also, die Light Clients, das weiß ich, irgendwelche Android-Klienten, brauchen da nicht die komplette Blockchain runterladen, sondern die brauchen im Prinzip bloß gucken, ob diese Transaktion in dem Block drin ist, über den Hashwert. Also eine Performance-Optimierung. Ja, klar. Ne? Größe ist entscheidend. Falls das Netzwerk mal in einen Split geraten sollte, kann es halt sein, dass verschiedene Leute verschiedene Blöcke einfach finden und die Chain weiterentwickeln. Und wenn dann das Netzwerk wieder zusammenkommt, dann werden ja auch diese Blöcke ausgetauscht werden. Und dann muss dieses Gesamtnetzwerk wieder entscheiden, wer ist denn jetzt hier eigentlich auf dem richtigen Zweig gelandet. Und da zählt einfach die längste Kette. Mit längste ist jetzt nicht so gemeint Anzahl an Blöcke, sondern die Summe an diesen Target-Werten. Das ist eine technische Sache an der Stelle. Ja, und daraus hat sich im Prinzip dann auch eine Philosophie entwickelt. Das allererste Prinzip in Bitcoin ist dezentral, also nicht nur verteilt, sondern auch richtig dezentral, keine zentrale Autorität, die sagt, so ist es richtig und so ist es falsch. Konsensusbasiert im Prinzip. Eine Frage noch, wer von euch hat denn überhaupt schon mal mit Bitcoin so rumexperimentiert? Okay. Quellcode für das Netzwerk geschrieben? Okay, alles klar. Ja. Ja, im Prinzip sind wir damit quasi an der Stelle angekommen, wo wir sagen können, hey, es funktioniert, das ist ganz cool, es machen Leute mit, es haben Leute einen Anreiz mitzumachen, denn für jeden geschaffenen Block kriegt man im Prinzip mal so ein paar 50 Bitcoins in den Anfangstagen, dann wurde es halbiert auf 25, jetzt sind wir bei 12,5. Und das ist natürlich auch ein Anreiz, einfach mitzumachen. Wie es halt immer so ist, klar, es funktioniert, aber es gibt auch immer Pessimisten, die sagen, ah, das funktioniert nicht, hat doch eh keinen Wert, es ist unsicher, es gibt keine zentrale Autorität, die das sozusagen absichert. Aber das hat die Leute natürlich nicht davon abgehalten, das trotzdem mal auszuprobieren. Ja. 2009 bis 2014, Exchanges. Das ist der Bitcoin-Verlauf im Jahre 2013. Also in den Folgejahren von 2009 ist die Anzahl der Exchanges extrem hochgegangen und auch der Kurs, wie man sieht. Und die grundlegende Überlegung ist, wenn was Bitcoin mit Cash gemacht hat, können wir das sicherlich auch selber nochmal machen. Denn das Schöne an dem Bitcoin-Quelltext ist, dass er Open Source ist. Jeder kann ihn nehmen, jeder kann ihn anpassen. Und was die Jungs und Mädels da gemacht haben, ist im Prinzip einfach per SED-Skript das Bitcoin durch, in dem Fall jetzt hier zum Beispiel Litecoin zu ersetzen. Das war übrigens der allererste Clone, Litecoin. 2011, wenn mich nicht alles täuscht. Und ein paar Anpassungen am Mining-Algorithmus zu machen. Das war eine ganze Zeit lang immer so ein bisschen die Begründung dafür, warum braucht man neue Kryptowährung? Ja, weil der Hashing-Algorithmus von Bitcoin nicht so toll ist. Da machen wir einfach einen neuen, der ist dann besser. Ja, die Welt sah 2013 noch ganz übersichtlich aus. Diese 7 Coins gab es dann. Ganz wichtig war auch, dass hinten Coin stand, damit man sich auch identifizieren konnte miteinander. Genau. Und dann gab es auch schon neuartige Ideen, ne? Wie zum Beispiel Namecoin hier. Wo ist es? Namecoin, da. Und Peercoin. Namecoin war die allererste dezentrale DNS-Idee, sage ich jetzt einfach mal. Da konnte man Namen registrieren, so Domänennamen, für Geld. Und damit hat man sich sozusagen den Namen reserviert. Also eine ganz witzige Story dahinter. Ist jetzt auch gar nicht mehr so bedeutend, aber einfach so, was sich halt alles entwickeln kann. Und Peercoin war die allererste Proof-of-Stake-Currency. Das war so eine Mischung, also man hatte im Prinzip Proof-of-Work und dann hatte man versucht, noch dieses Proof-of-Stake damit reinzufummeln. Also irgendwie aller 100 Blöcke kam dann mal ein Proof-of-Stake-Block mit dazu. Ja, wie es halt dann so ist, ne? Man denkt sich, oh cool, was Neues, noch mehr Geld, bin ich mit dabei. Viele haben es gekauft, viele haben auch einfach gemeint, weil es ja möglich ist, einfach zu meinen. Und viele haben auch darüber nicht nachgedacht, die haben es einfach gekauft, dann ist es in Ordnung. Was das aber ausgelöst hat, war im Prinzip ein Geldkreislauf. Ne? Also es war im Prinzip dann so, dass man Preise festgelegt hat zwischen den einzelnen Coins, die hatten einen bestimmten Wert, hat man hier glaube ich auch gesehen. Bitcoin ganz oben, dann Litecoin und so weiter. Und somit konnte man dem auch einen Wert zuordnen festen. Eine Frage? Okay, alles klar.
Ich hätte mal eine Frage, du hast gerade Proof of Stake erwähnt. Kannst du das mal kurz erklären?
Also bei dem Proof of Stake hier in dem konkreten Fall, also das ist, Proof of Stake war eine längere Entwicklung. Hier ging es ums Coin Age, wenn mich nicht alles täuscht. Also es ging darum, dass wenn man 20 Coins hat und man hat jetzt seit 10 Tagen, dann multipliziert man diese beiden Zahlen zusammen und umso größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass man einen Block generieren darf. Also genauso die selbe Frage, wer darf den Block generieren? Ja. Genau. Eine gewisse Emotionalisierung hat auch stattgefunden mit dem ganzen Thema. Ne, also die haben gekauft und dann festgestellt, hey, der Preis fällt, so ein Rotz. Ne? Und genauso umgekehrt, hey, ich habe ihn gekauft, alle müssen auch kaufen, weil ja, steigt der Kurs und ich finde es ganz toll. Wie es halt dann so ist. Ne? Also man hat dann auch so gemerkt, dass die Leute sich wirklich mit der ganzen Sache verbunden gefühlt haben. Es ist ein gewisser Kult entstanden, zum Beispiel hier der Dogecoin. ist ein sehr bekanntes Meme in der Community, der im Prinzip über fragwürdige Grammatikausdrücke sich versucht hat zu profilieren. War auch einer der Coins mit gigantischen Anzahl an Coins, also das ist ja nicht 100 Milliarden oder sowas, am Anfang. Und das, mal davon abgesehen, dass es ein Trashcoin ist und er sich selber auch als Spaßwährung bezeichnet hat, die Community ist einfach cool. Also die ist sehr stark im Zusammenhalt und das gab ein Mitglied bei denen, da ist irgendwie das Haus abgefackelt oder das Auto ging kaputt oder so. Und dann hat er für die Community gesagt, kein Problem, hier, ganz viele Dogecoins, damit kannst du es wieder aufbauen. Und das ist dann schon ziemlich cool zu sehen, dass das alles so funktioniert auch. Weiteres Ding war dann der HODL-Kult. Ging halt der Preis wieder mal runter und da war die Frage in der Community, ja, was macht denn ihr, verkauft ihr, kauft ihr? Und einer hat gesagt, ja, also ich halte meine Bitcoins, hat sie aber verschrieben. Und dann wurde quasi HODL daraus und seitdem hält man halt Bitcoins nicht, sondern HODLt sie. Ja. Hier zum Beispiel Interstellar, das ist 2015 oder so, wo eine Stunde, 7 Jahre, also ist ein Planet irgendwie in der Nähe eines schwarzen Lochs und ja, super, da kann man da natürlich hoteln, weil dann der Preis hochgeht. Ja. Gut. Trotzdem gab es natürlich immer noch Probleme. 2011 bis 2013 wurde es dann so ein bisschen klar, hey, irgendwie ist das mit dem Proof of Work ein bisschen Gummi. Energieverschwendung ohne Ende. Ne? Und 2013 kam dann im Prinzip Efficient Consensus, also auch mal wirklich als sinnvolle Umsetzung des Ganzen. Nicht nur so halb wie bei Peercoin. Von der Community wurde mir dieses Bild zur Verfügung gestellt. Das ist halt ein Solarpanel. Und das hier ist so ein Raspi. Wie ich lernen musste, gibt es da welche mit 4 USB-Ports. Ich habe da irgendwie bloß einen mit 2. Ach so, ja. Genau. Und eben halt schöne Kulisse, ne, im Garten quasi Geld verdienen, wie das halt jeder so will. Genau. Und auch nochmal die Referenz, wer das halt quasi zur Verfügung gestellt hat auf Twitter, sein Kürzel. Ja. Genau. Bitcoin in dem Sinne löst das Problem gar nicht so sehr. Es funktioniert und es ist auch gut durch das Anreizsystem gemacht. Aber das Problem ist eigentlich was anderes. Und da gab es auch ein Paper von 2011, dass dezentrale Währungen eigentlich wahrscheinlich unmöglich sind, aber wir sie doch wenigstens effizient machen sollten, wenn wir sie betreiben. Es gibt eigentlich ein. Das eigentliche Problem ist, wer ist quasi dabei. Und Bitcoin versucht das eben im Prinzip über Hardware zu lösen. Also Hardware ist ja exklusiv. Ich kenne nicht die Grafikkarte jetzt hier zum Bitcoin-Mining verwenden und gleichzeitig zum Peercoin-Mining verwenden. Ne? Sondern es geht halt bloß gleichzeitig für Bitcoin. Und gleich nochmal erwähnt, Longest Chain Wins. Um im Prinzip dieses Dilemma eines Network-Splits auszugleichen. Aber es kann natürlich trotzdem jemand insgeheim ganz viel Hardware haben und eine parallele Kette meinen. Und diese parallele Kette aufs Netzwerk irgendwann pushen und damit würden alle zurückgerollt werden. Weil er hat halt den längsten, ne? Wie wir vorhin geklärt haben. Und da haben die Bitcoin-Entwickler das ja auch versucht irgendwie zu regeln und haben gesagt, okay, wir machen Checkpoints rein. Also irgendwann mal, wenn eine neue Version rauskommt, wird im Prinzip geguckt, was wäre denn so ein vernünftiger Block, der jetzt quasi up-to-date ist, schreiben das in den Quelltext rein und alles andere muss darauf aufbauen. Genau, zu dem Zeitpunkt 2011 war nicht ganz klar, wie man das jetzt effizient umsetzen könnte, dieses Protokoll. Wurde dann aber als allererste Mal mit Transparent Mining im Prinzip publik. Ende 2013 war das. Ich versuche es mal an dieser Tabelle zu erklären, also von links nach rechts. Nehmen wir an, wir haben 8 Accounts in dem Netzwerk. Ne? Dann hat jeder von diesen Accounts, jetzt hier mal absteigend sortiert, einen Stake in diesem Netzwerk. Das kann irgendwas sein. Also das muss jetzt nicht unbedingt Coins sein, das können auch andere Sachen sein, gehe ich später noch drauf ein. Aber die grundsätzliche Idee, vielleicht damit es einfacher ist, sind jetzt einfach mal Coins. Also der erste Account hat 5% aller Coins in diesem Netzwerk. Dann wird ein random Wert generiert und dieser random Wert ist am besten deterministisch für alle im Netzwerk bestimmbar. Und das geht ganz einfach, indem man den Public Key dieses Accounts nimmt, den aktuellen Blockhash nimmt, das Ganze zusammenhasht, dann vielleicht noch die ersten paar Bits und Bytes nimmt, wie das in dem Fall gemacht wurde, und dann hat man einen random Wert. Der ist aber deterministisch und ist für alle berechenbar. Also im gesamten Netzwerk kann quasi berechnet werden, wie diese Werte auszusehen haben. Und dann kann man daraus eine Order bestimmen. Im Prinzip multipliziert man diesen Stake hier vorne mit dem Random-Wert, erhält dann neue Zahlen und kann dann den ganzen Spaß danach sortieren. Und dann sieht man, jetzt hier in dem Fall auch mal absteigend sortiert, Account 4 hat den höchsten Wert in dem Fall. Ja, und damit ist ganz klipp und klar festgelegt, wer den nächsten Block generiert, nämlich dieser Account. Wenn der das nicht tut, nach einem gewissen Delay, kommt der nächste Account einfach dran. Das ist die grundsätzliche Idee gewesen hinter dem gesamten System und damit kann auch nicht mehr beschissen werden, weil dem gesamten Netzwerk klar ist, basierend auf einer öffentlichen Information Block und der öffentlichen Information Public Key, wer ist dran. Genau, das wurde als allererstes mal Okay, gut, kommt noch ein bisschen detaillierter erklärt. Und zwar, klar, es ist halt deterministisch, damit ist es transparent und es kann nicht mehr korrumpiert werden. Es können Leute bestraft werden, die beispielsweise keinen Block generieren. Also wer sozusagen nicht mitmacht, kann ausgeschlossen werden aus dem Konsens. Genau, und der Stake, wie ich vorhin sagte, kann das Kapital sein, was man in dem Coin hat, kann aber auch andere Sachen sein. Genau, zum Beispiel NEM und auch Nebulas haben da verschiedene Konzepte entwickelt. Einmal Proof of Importance und Proof of Devotion. Das sind im Prinzip Kombinationen aus Aktivität in dem Netzwerk und möglicherweise auch in Kombination mit den Funds zusammen. Gibt eben da so verschiedene Meinungen, was am sichersten ist, was am tollsten ist, was man ausprobieren sollte. Ich persönlich finde das gar nicht schlimm, wenn da mal verschiedene Ideen rauskommen und verschiedene Netzwerke existieren. Das ist immer, finde ich, immer ganz gut, dass man da sich gegenseitig auch ein bisschen befruchtet, was das angeht. Gut, als allererstes mal sinnvoll umgesetzt wurde die ganze Geschichte in NXT. Hier ein Teil aus den, nennen Sie es mal, Anfängen des White Papers. Was steht da alles? Genau, also diese vier Punkte. Zum einen können Transaktionen direkt zu dem Miner gesendet werden, der den Block generieren kann. Also auch wesentlich effizienter, als darauf zu warten, dass irgendjemand jetzt vielleicht den Block generiert. Wenn ich weiß, er da oben macht das, kann ich meine Transaktion direkt da oben hochschicken, wenn er seine IP-Adresse public macht. Und den Punkt hier unten finde ich auch noch wichtig, Miners, die nicht dran teilnehmen können, halt ausgeschlossen werden für eine gewisse Zeit. Genau. Also die grundsätzliche Erkenntnis komplett deterministisch. Energieeffizient war damit energieeffizient und dezentral gleichzeitig funktioniert also. Und wie es halt immer so ist, gibt wieder mal Pessimisten dazu, funktioniert nicht, hat keinen Wert, ist unsicher, keine Absicherung durch zentrale Finanzinstitutionen. Aber neuerdings kam auch eine neue Stimme dazu, die sagt, der Proof of Work von Bitcoin ist das einzig Wahre. Ja, also man sieht jetzt hier, früher war es komplett unsicher, jetzt ist wenigstens Bitcoin schon mal angekommen bei den Leuten, denn da steckt halt Wert dahinter. Gut. Gut, damit hat sich die Sache ein bisschen entwickelt. Ich glaube, auf der Folie sind es jetzt schon ungefähr 300 Coins, das war 2014 im Juni. Man sieht halt hier die obersten, das ist auch von CoinMarketCap, mal ein paar Sachen runtergezogen. Jetzt sieht man auch irgendwo den Blackcoin. Genau. Ja. Ich persönlich finde jetzt, wie gesagt, die Preissachen interessieren mich jetzt gar nicht so sehr. Ich finde aber die Übersicht immer ganz nett zu gucken, was denn so Neues da ist. Ja. Neue Technologien interessieren mich da schon mehr. Ja. CoinMarketCap. CoinMarketCap. Ja. Also Market Capitalization von Coins. ist im Prinzip die Multiplikation aus der Menge der Coins mal Preis von einem Coin. Das ist einfach die Market Capitalization. Und Bitcoin hat im Prinzip da die größte schon immer gehabt und jetzt auch immer noch. Ja. Wie es dann halt aber auch so ist, man hat eine Kryptowährung, die ist Open Source und Leute fangen an, die zu kopieren. Das ist mit NXT ist passiert, daraus ist Neem entstanden und alle anderen Proof of Stake, also den Proof of Stake, wahrscheinlich V3 nehme ich mal an, ist das Äquivalent dazu. Genau. Jetzt ist es halt so, man hat so viele Sachen und dann kommen halt viele Leute dazu und wollen halt mitmachen, weil es halt natürlich doch interessant ist und es geht um Geld. Und dann ist es natürlich auch so, dass es für viele Neuland ist. Ne? Ja, oder auch zum Beispiel Flugtaxis. Auch eine ganz interessante Geschichte. Genau, ja, ne? Ein bisschen Gesellschaftskritik kann ich mir da nicht verkneifen. Und wie es dann halt so ist, klar, die halten halt ihre Bitcoins auf einer vertrauenswürdigen Exchange. Andere sagen, hey, mach das nicht, ne? Aber wie es halt so ist, hört mich doch nicht. Und die sind auch so Leute, die das auch ein bisschen ausnutzen. Ja, und die Leute, die eben halt ihre Kohle da drauf haben, denken halt, hey, was kann schon schief gehen? Ja. Ja, und ich denke, MTGOX, Mt. Gox ist, denke ich, für viele ein Begriff. Das sind halt da 850.000 Bitcoins, die dann einfach so gestohlen worden sind. Ja, also die waren dann halt irgendwie weg. Dann sind 200.000 wieder aufgetaucht. Ja. Ja. Und für viele war das eben dann in dem Fall so. Ist halt ziemlich bitter. Ja. Ja. Ja, genau, ist alles wieder gut. Katzenbilder gehen immer. Und genau, dann kam eben im Prinzip raus, hey, decentralize all the things. Wir müssen die, ich nenne es jetzt mal Prime Directive of Bitcoin, überall durchziehen. Also nicht nur für ein bisschen Cash, sondern auch für Börsen und so weiter. Also vertraue niemanden, alles dezentral. Ja, quasi 2014 bis 2016. Ups, hier steht noch was. Ja, später. Genau, also warum denn Blockchain überhaupt? Niemand hat das Protokoll bisher geknackt, niemand. Das waren immer bloß bisher die Exchanges, die angegriffen wurden und die dann quasi ausgeräumt wurden. Und dann haben sich die Entwickler gesagt, okay, komm, wir machen das doch eigentlich auch auf der Blockchain, ist doch viel cooler. Und zum einen habe ich das unterteilt jetzt in diese drei Bereiche, diese Token of Values, das sind Assets, Names, Currencies und auch Votes beispielsweise, also auch dezentrale Demokratie spielt da eine große Rolle. Smart Contracts und wobei, ich habe das noch ein bisschen einzeln, also Smart Contracts und auch Anonymity spielt eine große Rolle. Genau, also Tokens of Value. Das ist dieses Konzept von Colored Coins, was vorhin angesprochen worden ist. Das ist sozusagen der Ursprung des Ganzen. Man kann im Prinzip nicht nur Coins auf einer Blockchain haben, sondern alle möglichen Dinge, die irgendwie den Wert für Leute repräsentieren. Das wären jetzt in dem Fall zum Beispiel hier diese Assets, mit denen man beispielsweise Unternehmen simulieren kann, also man Anteile an Unternehmen simulieren kann. Also eine Art digitale Verknappung von Dingen. Weiterhin zum Beispiel auch Namen, wie ich es vorhin schon erwähnt hatte, Currencies, für Crowdfunding-Aktionen beispielsweise und Votes haben halt auch einen Wert für die Gesellschaft, weil man jetzt auf der Blockchain sicher sein kann, dass auch jeder, der wählt, auch nur einmal wählt. Wäre auch ganz interessant gewesen im aktuellen Kontext des SPD-Mitgliederentscheids. Da gab es ja auch wieder Stimmen, die gemeint haben, da ging nicht alten rechten Dingen zu, wie das halt immer so ist. Sobald es aber einmal auf der Blockchain ist, ist das eigentlich geklärt. Ja, klar, für jedermann. Wie gesagt, 2018 immer noch relevant. und Smart Contracts. Also für mich die wohl bemerkenswerteste Entwicklung, wo man auf einer Plattform, die komplett dezentral ist, also als Basis, Dinge von Wert verlässlich und vertrauenswürdig aufbewahren kann und übertragen kann und auch handeln kann. Ne? Ich nehme mal ein paar Beispiele. Atomarer Handel zwischen zwei Tokens of Values, Multi-Sig Transactions, mehrphasige Transaktionen, Account Controls kann man implementieren, bedingte Transaktionen, dezentrale Marktplätze beispielsweise sind auch, kann ich da nochmal zeigen in der Demo. Ein bisschen beeilen hier. Genau, und als letzte Instanz natürlich sozusagen als heiliger Gral für alle Informatiker die Turing-Vollständigkeit. Und da gibt es klar das Ethereum, davon hat sicherlich jeder schon mal was gehört, der hier sitzt. Da will ich aber auch etwas nicht unterschlagen. Mich hatte jemand im Vorfeld informiert, dass der Herr Wittenberger, ist ja da heute? Hallo. Möchte ich doch ganz gerne noch Askemos erwähnen, 2001, so wie ich das verstanden habe, war eine komplett vor Bitcoin-Implementierung eines dezentralen Konsensprotokolls, was Turing vollständig ist. Ganz interessante Sache. Ich erwähne es einfach bloß, ich erwähne ganz viele Sachen, einfach falls ihr Bock habt, da irgendwo mitzumachen, in irgendeiner Community, dass ihr einfach wisst, was da so existiert. Rootstock für Bitcoin und natürlich alle Copycats wieder mal von diesen, ich nenne es mal drei Grundimplementierungen. Ja, endgültiges Ziel wären dann autonome, dezentrale Organisationen. Also wenn man einmal so einen Smart Contract, so eine dezentrale Organisation beschrieben hat auf der Blockchain und die genügend Kapital hat, weil so eine Ausführung so eine Organisation braucht eben halt dann doch Kapital und Leute bereit sind, dieser Organisation Geld zu geben, kann sie ihre Aufgabe tun für immer und ewig und kann auch nicht gefaked werden oder irgendwie zerstört werden. Genau. Ja, also für mich eher halt einfach Mindblow an der Stelle. Genau. Wenn wir jetzt bei Turing-Vollständigkeit sind, sind wir auch im Bereich der Anonymität, weil das lässt sich ganz einfach ableiten dadurch. Und das ist für mich ein sehr, sehr wichtiges Ding, weil ich finde, in der Demokratie gehören die ganzen Punkte, die hier stehen. Also investigativer Journalismus, freie Meinungsäußerung, Leaking Platforms, verschlüsselte Nachrichten, Recht auf informelle Selbstbestimmung, komplett dazu. Ja, mal ein paar Beispiele, wie das halt so funktioniert in den einzelnen Währungen. Bei Bitcoin sind es halt Pseudonyme, das sind halt dafür auch irgendwelche Zahlen und Buchstabenkolonnen. Man weiß erstmal nicht, wer dahinter steckt. Bei NXT ist es Shuffling, bei Monero sind das Ringsignaturen, bei Dash ist es CoinJoin. Wie ist es bei Blackcoin? Blackcoin, da ist doch außer auch anonym, also über, deswegen heißt es ja auch Blackcoin. Ist ja, ach, da oben. Ja, ja, alles klar. Nee, ich dachte schon, weil Blackcoin sagt ja schon Black Dark. Ich glaube, CoinJoin war das, glaube ich, gewesen von der Idee her. Mich nicht alles täuscht. Also die in Art Shuffling im Prinzip. 20 Leute überweisen in einen Pool rein und dann werden quasi diese 20 Eingehenden wieder ordnungsgemäß verteilt. Es sollte aber schon trustless sein, ne? Also wenn ich mit mehreren Leuten zusammen das mache, dann... Okay, alles klar. Ja. Und bei Zcash ist im Prinzip, wo wir jetzt bei Turing-Vollständigkeit hängen geblieben waren, diese... ich habe sie irgendwo stehen. Zero Knowledge Succinct Non-Interactive Argument of Knowledge, das heißt im Prinzip diese Abkürzung hier. Und bedeutet quasi, ich kann dir beweisen, dass ich was getan habe mit Eingaben, die ich dir nicht verrate, aber du kannst es trotzdem nachvollziehen, dass es so ist. Also immer noch für mich das da. Gut, das ist jetzt 2018 aktuell, über 1500 Plattformen, natürlich alles Open Source. Also jeder kann überall mitmachen, wer Bock hat. Und das ist für mich auch der zentrale Aspekt von Bitcoin. Sage ich auch noch was dazu, sozusagen Peers derselben Ideologie, also Geldschaffung sollte in den Händen der Menschen sein und nicht in den Händen von zentralen Institutionen. Gut, mal noch einen Punkt zu ICOs, kam ja vor uns auch schon so ein bisschen rein, wo kommt das her? Ihr seht hier diese kleinen Sternchen dran, ne? Das sind die Sachen, die sogenannten Pre-Mined Coins, ein Begriff aus der damaligen Zeit. Da haben die Entwickler halt gesagt, hey, ich mache einen neuen Coin. Und das ist natürlich cool, wenn jemand was davon weiß und ich der Einzige bin, der die Blöcke macht. Für ein halbes Jahr oder ein Dreivierteljahr oder für ein paar Wochen vielleicht. Und damit kann man halt viele Coins schon mal akkumulieren und dann macht man das Ganze public. Die melden sich da einfach alle an, meinen damit. Ja, und er hat im Prinzip schon einen sehr großen Löwenanteil. Und das soll im Prinzip dieser Stern hier im Prinzip abbilden. Ja. Daraus haben sich dann IPOs entwickelt bei Proof of Stake, weil bei Proof of Stake braucht man ja diesen Share, diesen Anteil an den Coins. Und dann hat man das P ersetzt durch ein C und daraus sind dann Initial Coins Offerings geworden. Ja. Natürlich auch wieder so ein bisschen eine Verletzung des Dezentralitätsprinzips. Man schickt das Geld an eine zentrale Stelle mit der Hoffnung, dass die da was machen. Das kann man auch auf einer Blockchain machen, diese Distribution. Ne? Wie jetzt hier diese Assets, kann man halt sagen, hey, ich lasse euch teilhaben, hier sind meine 100 Millionen Assets, kauft die einfach mal für so einen gewissen Preis, seid ihr dabei. Aber wenn ihr nichts macht, dann habt ihr trotzdem das Geld über den Jordan geworfen. Irgendwo gelesen, 50-60% aller ICOs waren Scams. Läuft also. Gut. Ja, wie immer weitere Probleme. Bitcoin skaliert halt nicht, wurde vor uns ja auch schon angesprochen in dem anderen Vortrag. Warum? Viel zu kleine Blöcke ist immer die schnelle Antwort, aber das stimmt alles nicht so richtig. Denn wenn wir Visa-Transaktionen hätten wollen, dann sind die Blöcke 24 Gigabyte groß. Wenn 7 Billionen Menschen 2 Transaktionen pro Tag machen, was ein bisschen wenig ist aus meiner Sicht. Ich denke mal, im Schnitt über alle gemittelt sind wir so bei 20 Transaktionen pro Tag pro Person und dann sind wir bei 240 Gigabyte Blöcken, also aller 10 Minuten. Das schafft man auch nicht mit Glasfasern, denke ich mal. Ja, also man muss sich was anderes überlegen an der Stelle. Dauert halt manchmal ein bisschen länger. Ja, also 10 Minuten ist die durchschnittliche Blocktime für Proof of Work, weil man ja nicht weiß, wo was ist. Bei Proof of Stake mit den Konsensusalgorithmen, die ich vor uns erklärt habe, kann man konstante Blockzeiten erreichen. Aber dennoch, es ist nicht Millisekundenbereich. Ne? Transaktionsfees, klar, vor uns auch angesprochen, sind jetzt so bei, weiß nicht, 12 Cent oder sowas, 15 Cent. Hat sich ein bisschen beruhigt, die Lage. Es war ja über Weihnachten und Neujahr war es ein bisschen sehr heftig. Und es macht eben halt auch Micropayments unmöglich. In den Anfängen war es eben halt so, dass die Communities überall auf der Welt gesagt haben, hey, da ist ein cooles kleines Projekt irgendwo in Afrika, die bauen irgendwas, lass ihn doch mal ein bisschen unterstützen. Und dann haben die einfach mal 20 Bitcoins überwiesen, damals natürlich nicht zum Preis von 10.000 Öcken, sondern eben halt ein bisschen weniger. Aber das war schon cool, dass es einfach geht, dass man halt quasi irgendjemanden Fremden in Afrika Geld geben konnte, damit er sein Dorf da unterstützen kann. Das ist schon ziemlich cool gewesen. Heutzutage eher halt unrealistisch. Ja, und da kommt der liebe Morpheus wieder und sagt dann am Ende, wir brauchen die Blockchain wieder gar nicht. Was meint er denn jetzt wieder damit? Und die Grundidee hier ist, dass aufgeschoben nicht aufgehoben ist. Man kann also über eine geschickte Konstruktion von Transaktionen erreichen, dass man die Partner, sage ich jetzt mal, also ich und mein Discard, darüber im Klaren sind, dass eben halt Blockchain ziemlich teuer ist und dass wir sagen, okay, prinzipiell könnte man das darüber machen, aber braucht man nicht, weil wir tauschen uns das einfach nur gegenseitig aus und wir haben im Prinzip ein Druckmittel in der Hand, was wir möglicherweise auf die Blockchain tun können, aber es nicht unbedingt müssen. Also im Prinzip den Blockchain als Vermittler einsetzen. Ja, also Off-Chain heißt eigentlich bloß verspätetes On-Chain. Ja, der Deutsche würde ihm halt sagen, aufgeschoben ist nicht aufgehoben. Ist im Prinzip für die Krypto-Community ziemlich revolutionär gewesen. Sie wollten alles auf der Chain machen und jetzt kommen Leute daher und sagen, wir brauchen das gar nicht auf der Chain machen. Denn das übliche Zusammenleben, hier in dem Raum, mit den Leuten, überall, ich weiß nicht, wie ihr das so macht, aber wenn ich zum Discar gehe, da bezahle ich halt einfach und ich klaue da nichts oder ich bezahle nicht oder sowas. Ne? Wenn ich mit meiner Freundin in den Urlaub fahre da, bezahle ich ab und zu mal die Unterkunft und sie bezahlt den Zug und dann bezahlt sie mal die Verpflegung. Und am Ende des Urlaubs machen wir eine Abrechnung. Und die Abrechnung kann ja auf der Blockchain sein. Aber zwischendurch, ich denke, da hat man so viel Vertrauen zueinander, dass man das halt dann nicht unbedingt alles auf die Chain klatschen muss. Und damit werden dann die Sachen halt auch ein bisschen performanter und skalierbarer. Hier ist das Paper dazu, Lightning Network, Scalable Off-Chain Instant Payments. Wieder ein Auszug aus dem Paper. Hier nochmal diese Verschiebung, Simple Deferral of Transaction State. Und die Konstruktion von den Transaktionen sieht im Prinzip so aus. Man hat einen Channel, den füllt man sozusagen mit ein paar Bitcoin, also Diska einen halben Bitcoin, ich einen halben Bitcoin und dann wird quasi kreuzweise, werden Transaktionen ausgetauscht über Multisignaturen und dann habe ich im Prinzip dieses Druckmittel da, sozusagen dem Diska anzudrohen, wenn du nicht sinnvoll mitmachst, dann gib es einfach auf die Blockchain und dann sind wir quasi einfach, sind wir einfach fertig an der Stelle. Das ist quasi der Grundaufbau und wie macht man jetzt ein Payment? Payment ist das hier unten. Da sieht man hier 1a und 2a, 1b und 2b. Wir beide, also Diska und ich, stimmen einfach darüber ein, dass ich jetzt beispielsweise bloß noch 0,4 Bitcoin habe und Diska 0,6 Bitcoin. Dasselbe gilt auch in der hier drüben. Das ist meine, das ist Diska seine. Und jeder von uns kann im Prinzip den Channel einfach schließen. Ja, und das war es eigentlich schon von der Idee her. So. Und falls jemand irgendwelche Spielchen treibt, dann kriegt man hier diese Breach Remedy-Geschichte da und damit kann ich mir im Prinzip alle Funds von dem Channel besorgen. Ist eine ziemlich coole Geschichte und ist eben auch nicht nur für Payments einsetzbar, sondern auch für Smart Contracts. Das wäre jetzt bloß Gewalt zwischen mir und Diska. Wenn ich aber jetzt noch beim Mediamarkt einkaufen möchte zum Beispiel, dann kann man sich vorstellen, dass jetzt der Mediamarkt und Diska einen Channel zwischeneinander haben und dann könnte man mehrere Hops gehen. Also ich gebe das Geld Diska und Diska gibt das Geld weiter an den Mediamarkt und darin kann ich quasi auch den Mediamarkt bezahlen, wenn ich da einen Fernseher kaufe zum Beispiel. Und dafür braucht es einen neuen Kontrakttyp, diesen Hash-Time-Lock-Contract, um eben im Prinzip diese Multiple Hops zu unterstützen. Joa. Witzige Geschichte ist auch, dass da auch sowas wie negative Gebühren anfallen können. Also wenn Leute wollen, dass ihr Channel benutzt wird, können sie sagen, hey, bei uns kriegt ihr noch was raus, wenn ihr den Channel verwendet. Also Leute können ja Gebühren für den Channel erheben. Also es ist eine ganz witzige Geschichte. Genau. Also das ist die Idee dahinter. Ne? Also wenn du nicht mitmachst, dann fackeln wir einfach die Bude ab. Wir gehen auf die Blockchain, das kostet dann eben halt ein paar Transaktionsgebühren. Aber wir sind alle safe und die Funds gehen wieder zurück an diejenigen, die es gehört. Ja, es ist schnell, klar, es ist halt einfach direkt. Man braucht halt nicht auf keinen Konsens warten, das ist einfach klar. Wir machen die Transaktion wie jetzt auch schon üblich. Das Netzwerk ist irgendwie, so wie ich das verstanden habe, in einer Testübergangsphase zu produktiv. Also jeder kann mittesten, jeder kann es ausprobieren. Und es sind auch Cross-Chain-Swaps möglich. Das heißt, ich kann jetzt mal gesponnen von Bitcoin auf Litecoin einfach tauschen. Auch dezentral über diese Kontrakttypen. Gut, dann bleiben wir jetzt noch ein paar Minuten für die Demo. Ja, also zentrale Erkenntnisse für mich, dass Bitcoin sozusagen die Büchse der Pandora wieder mal geöffnet hat. weil es die Geldschöpfung demokratisiert hat. Also die Geldschöpfung wurde den Menschen zurückgegeben und das ist für mich persönlich die größte Erkenntnis des Bitcoin-Experiments. Jeder kann seinen eigenen Coin erstellen, es haben auch sehr viele getan, 1500, und es sind viele innovative Ideen entstanden. Das finde ich eigentlich am coolsten an dem ganzen Zeug. Ja, so, Live-Demo. Das mache ich dann mal besser auf dem Monitor. Nee. So, das ist nicht duplizieren. Das sieht gut aus. Okay, also. Ich habe hier einen Raspberry Pi mitgebracht. Ich habe eingefügt eine SD-Karte, ein USB-Kabel zum Stromversorgung und ein Ethernet-Kabel, damit man auf die Karre draufkommt. Kann man das erkennen? Wahrscheinlich nicht, oder? So? Gut so? Okay. Gucken wir mal, ob das sich jetzt schon hier gefunden hat. Mal anstecken. Das wäre schon ganz günstig, wenn man da hinkommt. Ja, da hast du recht. Ah ja, jetzt haben wir eine IP-Adresse. Supi, toll. Gut. Okay. Gut, also die Kryptowährung, die ich gerne zeigen würde, wäre Ardor. Ist der Nachfolger, der offizielle, also auch von der Community geduldet und auch befürwortet, sozusagen das NXT 2.0. Warum gerade der? Ich habe 2014 in dem Bereich als Community Project Manager für NXT sozusagen gewirkt im Forum und die Leute ein bisschen zusammenzuhalten und die vorwärts zu pushen. Von daher bin ich mit dem Projekt ein bisschen da auch verbunden, persönlich sage ich jetzt mal, kenne auch ein paar Leute. Und Ardor ist sozusagen einfach die offizielle Weiterentwicklung. So, gehen wir mal gucken, was ich hier konkret zeigen kann. Ja, also die ist ja ein bisschen klein, oder? Geht das immer noch? Okay, ja. Ja, also man sieht es hier quasi, er macht irgendwas. Den Quelltext runtergeladen, gibt es quasi in so einer Art ZIP-Datei. Kann man auch mit den Hashes noch verifizieren. Wenn man das auspackt, hat man dann hier so ein Ardor-Verzeichnis. Ja. Übrigens, Raspberry Pis sind unglaublich schnell. Es liegt daran, weil sie auch ein bisschen wenig Arbeitsspeicher haben. So muss man mal gucken. Ich habe hier so einen Service-File geschrieben für Systemd. Und da kann man dann im Prinzip hier die Größe des Arbeitsspeichers angeben. Funktioniert. Genau. Und man hat hier im Prinzip das Log-File, wo man mal gucken kann, was da passiert. Ich kann ihn auch nochmal neu starten. So. Ja, stopp mal einfach. Stopp. Genau. Und das Projekt ist halt auch durch sein Alter auch entsprechend gut dokumentiert. Es hat eine REST-API von Haus aus. Es hat dann im Prinzip zwei Ports. Einmal den Peer-to-Peer-Port, mit dem sich die Peers austauschen. Und es hat einen API-Port, über den auch das Web-Interface sozusagen läuft. Genau. Ich habe dann auch ein paar Coins mitgebracht. Auf diesen Demo-Account hier. Beim Generieren zeige ich dann noch von der Passphrase, also es ist eine Brain Wallet, wie vorhin angesprochen. Ist mir leider nicht aufgefallen, dass da ziemlich negative Wörter drin stehen, wie zum Beispiel Rape und sowas wie Creek und Finger, Bathroom, Hatred und sowas. hätte ich beim nächsten Mal vielleicht ein bisschen aufpassen sollen. Aber das ist im Prinzip die Brain Wallet. Der Vorteil von der Brain Wallet ist, dass man sie jetzt nicht unbedingt in einem spezifischen Format abspeichern muss, sondern man kann sie in Textdatei schreiben, man kann sie in Passwortmanager reinkloppen. Man kann sie auf eine beliebige Art und Weise speichern und das macht es für automatisierte Hackangriffe relativ schwer herauszufinden, wie das Zeug abgelegt ist. Also ein Mensch muss immer halt noch nachgucken, wie das sozusagen gemacht ist. Und die ganzen Sachen mit Paper Wallet und Co. können natürlich auch so gemacht werden. Das hier oben ist im Prinzip so eine Adresse. Und wenn der jetzt hier mal fertig ist mit Stopp. So. Dann gestartet und dann sollte er jetzt auch wieder hochkommen. Genau, dann blubbert das hier ein bisschen lang, was er halt macht, setzt irgendwelche Variablen. Und dann wird er uns auch sagen, auf welchem Port sozusagen das Webinterface läuft. Genau, das ist dieser API-Port hier, 26876. Und dadurch, dass er jetzt auch Connection mit dem Internet hat, sollte der auch im Prinzip die neuen Blöcke bekommen. Melden wir uns einfach mal an. Der ist schon soweit. Ich glaube, der initialisiert gerade noch die Datenbank. Ja. Noch mal Fragen stellen?
Ja, klar. Kannst du zwischendrin ein paar Worte zu den Distributed Ledger Technologien sagen? Also ohne Block und ohne Chain. Hast du damit schon Kontakt gehabt oder was haben die für eine Bedeutung oder für einen Nutzen?
Bitte?
Also IOTA oder Nano sind.
Genau, IOTA. Achso, jetzt ist es gerade fertig geworden. Du hast wenigstens mal gerade noch. Achso, es hat schon geladen, ja. Ja, IOTA ist auch ein neues Ding, ne? Also seit 2016, wenn mich nicht alles täuscht. Da geht es ja nicht um Blöcke, sondern um jede Transaktion ist quasi ihr eigener Block. Finde ich ganz spannend. Will sich im IoT-Bereich positionieren. Genau, da sind wir angemeldet. Genau, und dann haben wir jetzt hier irgendwelche Sachen, die wir da machen können. Kurz um die Frage abzuschließen. Irgend konkretes Beispiel. Was hat das IOTA?
Die behaupten ja als Feature, oder das ist ein Feature, dass sie keine Transaktionsgebühren haben. Und das ist ja quasi eine Killer-App gegenüber den ganzen Blockchain-Methoden, wo ich bei jeder Transaktion Gebühren zahlen muss.
Das stimmt nicht unbedingt, weil gerade hier bei Ignis braucht man keine Transaktion bezahlen.
Okay, da macht man quasi sein eigenes Proof of Work.
Das ist Proof of Stake, weil ansonsten läuft es nicht auf dem Raspi. Ich kann das auch mal kurz zeigen. Da gibt es hier diesen sogenannten Forging, nennt das die Community da, fragt mich nicht, warum man das unbedingt umbenennen musste. Aber hier auch wieder die Analogie, Mining heißt ja schwere, harte Arbeit, Gold aus dem Boden bringen und Forging heißt Schmieden. Das heißt, wir schmieden im Prinzip neue Blöcke. Ich tue jetzt hier meine Passphrase rein. Damit ist dieser Raspi sozusagen am Konsens des Netzwerks beteiligt und es steht auch quasi hier unten drin, im Logfile, dass jetzt dieser Forger da anfängt, Blöcke zu generieren, falls er denn mal drankommen sollte. Was ich bezweifle mit 10.000 Coins, es wurde ja vorhin so angedeutet, dass man da nur ein paar Coins kaufen braucht und es geht los. Ja, wenn man so 200.000 Coins hat, dann kann man darüber anfangen nachzudenken, aber jetzt nicht in dem Rahmen. Ist auch einfach relativ teuer geworden, der ganze Spaß. Also so ein Ardor kostet beispielsweise 40 Cent und es gibt halt. Und es gibt halt eine Milliarde Ardors, also da ist auch eine ganze Kapitalmacht dahinter, die man jetzt nicht unbedingt einfach aushebeln kann. Gut, also Ardor bietet im Prinzip diese grundsätzliche Plattform, ist aber auch gar nicht so für User gedacht, sondern es ist eine Multicoin-Plattform. Also man hat diese Ardor-Plattform und obendrauf gibt es dann verschiedene andere Coins. In dem Fall geht es hier Ignis, da wurden mir auch noch ein paar Coins zur Verfügung gestellt. Und da könnte man hier jetzt zum Beispiel Sachen kaufen auf dem, wie ich es vorhin sagte, dezentralen Marktplatz. Und dann gibt es hier alle irgendwelche Testsachen, die man da kaufen kann. Voting System, wie ich es vorhin erwähnt hatte, für dezentrale Demokratie, Data Cloud und Assets. Genau. Aber was ich eigentlich zeigen wollte, war, dass ich mir ein Alias kaufe für die Chemnitzer Linux-Tage. Die haben ja irgendwo so eine URL, Chemnitzer Linux-Tage. Und dann kann man die hier so reintun. Die Passphrase. Und wegen der Fees jetzt nochmal. Bei Ignis ist es jetzt so, da ist ein Markt zwischen den Teilnehmern. Also wenn man das die grundsätzliche Plattform hat, die grundsätzliche Ardor-Plattform, dann kostet das dann natürlich Geld. Aber obendrauf gibt es jetzt diese Ignis-Plattform und dort gibt es sogenannte Bundler, die Transaktion nehmen, eintüten und für ihren gewissen Preis, den sie festlegen, das auf die Blockchain transportieren lassen von den Forgern. Und dadurch entsteht im Prinzip ein Markt zwischen Ardor und Ignis auf der Chain selber, weil die Fees haben einen bestimmten Wert. Und hier in dem Fall ist es jetzt so, dass die Transaktion mich 0,02 Ignis kostet und das Ganze kann ich registrieren. Und damit wurde im Prinzip das auf die Blockchain gegeben. Und das steht dann halt auch hier da. Gut. Ja. Diese Transaktion ist dann halt auch hier unten sichtbar. Mein Interface ist ein bisschen klein. Und man sieht entsprechend auch die Confirmations dazu. Ja. Okay. Das wäre jetzt hier so ein Beispiel. Fragen dazu?
Zeit für eine Frage wäre. Hm? Zeit für eine Frage hätten wir noch.
Was? Ich muss ja auch später anfangen.
Wenn es keine gibt, dann vielen Dank für den Vortrag.
Alles klar.